Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer, einen schönen Tag. Wie viel Gas Russland liefert, ist unberechenbar geworden. Deshalb sucht Deutschland nach Alternativen. Eine davon Kanada, einer der größten Erdgasproduzenten weltweit und außerdem noch demokratisch regiert und im politischen Stil Europa deutlich näher als den USA. Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sind deshalb derzeit mit einer Wirtschaftsdelegation dorthin unterwegs. Und wir blicken gleich auf die Frage, welche grüne Energie wohl von dort kommen könnte. Cleveland in den USA war einst ziemlich bewaldet, dann gerodet und jetzt sollen die Bäume wiederbelebt werden, um die Stadt zu kühlen. Kornkäfer, Lebensmittelmotten. Wir erklären, wie sie Schädlinge im Haushalt mit Nützlingen, also anderen Insekten, besonders gut beikommen können. Welche Energiesparmaßnahmen im Haushalt, was ganz konkret in Euro und Cent bringen, haben wir nachgerechnet. Und Einsparungen bringen auf jeden Fall moderne Waschmittel, die effizientes Waschen bei niedrigen Temperaturen erlauben. Dazu der Verbrauchertipp. Erdgas wird vor allem in Kanadas Westen gefördert, in den Provinzen Alberta oder British Columbia. Für die Produktion von Wasserstoff und dessen Lieferung nach Europa eignen sich wiederum vor allem die windreichen Provinzen an der Ostküste Kanadas. Doch es gibt auch Gegenwind für Kanadas Energiekonzerne von indigenen Gruppen, die sich gegen Förderanlagen und Pipelines auf ihren Territorien wehren, und von Naturschützern. Welche Hürden das erwartete Wasserstoffabkommen zwischen Kanada und Deutschland nehmen muss, beschreibt Antje Passenheim.
Noch ist der Zukunftsmusik der Sound der Windturbinen auf Neufundland. Wenn sie sich erstmal zwischen bewaldeten Hügeln und Küste drehen, dann sollen sie mehr als lediglich Strom erzeugen. Der Windpark, den die kanadische Firma World Energy GH2 auf der Insel plant, soll für die CO2-freie Erzeugung von Wasserstoff genutzt werden, in einer Anlage, die in der Hafenstadt Stephenville entsteht. Les Jacobs, Vizepräsident der Abteilung Forschung und Innovation an der Ontario Tech University, applaudiert.
The net benefits of green hydrogen have sort of taken front stage.
Die puren Vorteile von grünem Wasserstoff stehen im Vordergrund. Die kanadische Regierung will Schwergewicht auf diesem Sektor werden. Und auch auf dem Reiseplan von Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck hat Wasserstoff, das Flüssiggas, gerade von der Agenda verdrängt. Green Hydrogen, komplett klimaneutraler Wasserstoff, soll demnächst in großen Mengen vom Tiefseehafen in Stephenville auf den Weg nach Deutschland gehen. So zumindest die Pläne für das angepeilte Wasserstoffabkommen am Dienstag, sagt Experte Jacobs. Das ist eine sehr kreative Nutzung von Windenergie. Neufundland ist so klein, dass der Energieverbrauch der rund 1 Million Menschen hier nicht groß ist. Die großartige Idee, die Produktion von Windenergie mit Wasserstoff zu verbinden und Energie aus Neufundland zu exportieren, ist sehr attraktiv. Die Bedingungen seien ideal. Zum einen gibt es in der Region stabile Windströme. Zum anderen kann die Wasserversorgung einer ehemaligen Papierfabrik für die Hochleistungsproduktion genutzt werden. Noch dazu verspricht der Konzern der Insel hunderte Jobs durch die neue Industrie. In einer ersten Phase will die Firma dafür 164 Onshore-Windkraftanlagen in der Region errichten. Doch in der Bevölkerung gibt es Gegenwind, etwa von Naturschützer Paul Wilsall, Präsident der International Appalachian Trail Association. Prinzipiell haben wir gar nichts gegen Windturbinen und Windkraft. Trotzdem haben wir ein Problem mit dem Standort. Das hier ist eine spektakuläre Gegend und nördlich liegt ein Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und die Gegend, um die es geht, liegt mittendrin. Wir wollen sie schützen. Gerade haben sich die Naturschützer bei der UNESCO um den Status eines globalen Geoparks beworben. Es geht dabei um die bewaldeten Lewis-Hügel, wo die ersten Windturbinen stehen sollen. Neufundland habe 108.000 Quadratkilometer, auf denen diese Windturbinen aufgestellt werden könnten. Es müsse doch nicht die besten Stücke Land dafür hergeben, damit andere den Profit machten. Wir verstehen die Lage, in der Deutschland sich befindet. Deutschland muss unabhängig von russischem Öl werden. werden. Wir wollen helfen, aber nicht auf unsere Kosten. Andere Bedenken äußert Bruno Pollet, Präsident des Internationalen Verbands für Wasserstoffenergie und Professor an der Universität von Quebec. Das Abkommen zwischen Kanada und Deutschland sei ein guter Schritt, doch er müsse realistisch betrachtet werden. Kanada braucht zunächst die Infrastruktur, um große Mengen an grünem Wasserstoff zu erzeugen, nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch, um es auch noch zu exportieren und dann auch noch über so eine große Entfernung nach Deutschland. Es gibt dafür weder Lagerterminals noch eine Idee, wie der Transport in großem Stil aussehen könnte. Kanada plant gerade den Bau von 30 Wasserstoffhubs im ganzen Land. Für die Anlage in Stephenville ist noch nicht einmal die Studie zur Umweltverträglichkeit durch. Bis der erste Wasserstoff von dort nach Deutschland verschifft werden kann, kann es noch Jahre dauern, sagen Experten.
Antje Passenheim über die Wasserstoffdiskussion in Kanada. Cleveland, Metropole im Bundesstaat Ohio im mittleren Westen der USA, hatte einst viele Bäume. Die fielen dem Bauboom zum Opfer. Mit zunehmenden Hitzewellen und Starkregen besinnt sich die Stadt jedoch wieder auf das einzige Grün und packt die Wiederaufforstung energisch an. Guido Meyer war dort und berichtet wie.
Hier geht's lang. Wir betreten jetzt eine Art Regenwald mitten in Cleveland. Das ist unser Gewächshaus.
Die schwülen Temperaturen unter dem Glasdach des Botanischen Gartens treiben den Besuchern den Schweiß auf die Stirn. Das ganze Jahr über, nicht nur im Sommer. Margaret Trasher ist die Vizepräsidentin von Holden Forest and Gardens. Diese Non-Profit-Organisation betreibt das Gewächshaus und sie berät die Stadt Cleveland beim Thema Bäume.
Our scientists are discovering what is killing the trees.
Unsere Wissenschaftler versuchen immer noch herauszufinden, warum die Bäume hier sterben. Wir haben Ulmen verloren, Eschen und momentan sind die Buchen betroffen. Allein sie machen ein Viertel unseres Baumbestandes aus.
Biologen haben unter anderem den Fadenwurm und den Eschenprachtkäfer für den Befall der Bäume verantwortlich gemacht. Die Tiere kamen, weil sie wärmere Temperaturen lieben. Und die sind das Problem in Cleveland. Verliert eine Stadt Bäume, wird es wärmer. Die zweitgrößte Stadt im Staat Ohio, unmittelbar an den großen Seen gelegen, trug einmal den Titel Forest City, Stadt des Waldes. Aber das ist lange her. In den vergangenen 70 Jahren hat Cleveland einen Großteil seines Baumbestandes verloren. Gerade einmal 6% der Innenstadt werden noch von Baumkronen bedeckt. Entsprechend wurde es heißer und heißer. An manchen Sommertagen liegen die Temperaturen downtown 10 Grad höher als in den Außenbezirken, in denen es grüner ist.
Holden Forests and Gardens has a campaign called People for Trees.
Holden Forests and Gardens hat die Initiative People for Trees ins Leben gerufen. Bis 2025 wollen wir hier in der Stadt 15.000 Bäume pflanzen. Dazu bitten wir die Bevölkerung um Spenden. Mittlerweile haben sich so viele Menschen beteiligt, dass wir schon mehr als 4.000 Bäume finanziert haben. Damit dürfte Cleveland zu fast einem Drittel mit Bäumen bedeckt sein bis zum Jahr 2040.
Mit der Umsetzung dieses ehrgeizigen Plans hat die Stadt Lizzie Swords beauftragt. Sie ist die Managerin für den Bereich Forstwirtschaft der Western Reserve Land Conservancy. So nennt sich die gemeinnützige Vereinigung, die sich unter anderem für den Erhalt von Grünflächen im mittleren Westen der USA einsetzt.
Wir stehen auf dem Grasstreifen zwischen Bürgersteig und Straßenrand. Vor uns steht ein Baum, den wir im Frühjahr 2021 gepflanzt haben. Wenn wir uns überlegen, welche Bäume wir pflanzen wollen, halten wir uns an die 10-20-30-Regel. Dazu pflanzen wir maximal 10% einer Art, 20% einer Gattung und 30% einer Baumfamilie. So können wir sicherstellen, dass der Baumbestand der Stadt möglichst artenreich wird.
Mehr Bäume hätten nicht nur einen ökologischen Aspekt, sondern einen Nutzen, der darüber hinausgehe, ergänzt Elizabeth Grace. Sie ist die Vorsitzende der Cleveland Tree Coalition. Dahinter verbirgt sich ein Zusammenschluss von 40 lokalen Verbänden und Bürgerinitiativen.
Bäume am Wegesrand spenden Schatten und sie beruhigen ganz allgemein die Umgebung. Somit reduzieren sie den Stress für die Anwohner. Außerdem reinigen sie die Luft und sie filtern den Abfluss von Regenwasser.
Der positive Effekt von Bäumen auf die Umgebung und auf den Menschen sei unstrittig, betont auch Amanda Wood, Försterin bei Holden Forest and Gardens.
Bäume bieten eine Menge Vorteile, die den meisten Menschen gar nicht bewusst sind. Sie bringen beispielsweise einen wirtschaftlichen Gewinn für die Anwohner. Wenn ein großer Baum ihrem Haus Schatten spendet, geht ihre Stromrechnung runter, denn sie geben weniger Geld aus für die Klimaanlage.
Es gibt viele Orte in den USA, denen es ähnlich geht wie Cleveland. Fast überall nimmt der Baumbestand ab. Es grassieren viele Ideen, aber meistens passiert nichts.
Das ist leider ein weit verbreitetes Problem hier in den USA. Städte verlieren Bäume aufgrund von Wetterereignissen, Bautätigkeit oder Klimawandel. Deswegen denken auch andere Städte der Vereinigten Staaten derzeit über ähnliche Maßnahmen nach, wie sie ihre Baumbedeckung wieder erhöhen können.
Cleveland versucht in den kommenden Jahren noch einmal die Kurve zu bekommen und den derzeitigen Trend umzukehren. Spät, aber nicht zu spät.
Guido Meyer über den Kampf in Cleveland für den Baumbestand. Die Larven von Kleidermotten sind sehr gefräßig und wenig wählerisch. Federn, Pelz, Kunstseide, Wolle, alles ist ihnen recht, um es zu zerlöchern. Andere Schädlinge sind spezialisiert, so konzentrieren sich beispielsweise bestimmte weiße Fliegen ausschließlich auf Tomaten. Wenig bekannt, statt Insektiziden lassen sich auch im Haushalt natürliche biologische Gegenspieler einsetzen, sogenannte Nützlinge. Daniela Siebert hat sich umgehört.
Also Nützlinge haben halt den großen Vorteil, dass sie normalerweise keine Rückstände auf dem Erntegut hinterlassen. Also man kann Nützlinge eben auch im Gegensatz zu Pflanzenschutzmitteln präventiv einsetzen.
Sagt Annette Herz. Die Biologin erforscht am staatlichen Julius-Kühn-Institut den Einsatz von Nützlingen im Pflanzenschutz. Besonders im Gemüseanbau in Gewächshäusern seien die schon sehr verbreitet und erfolgreich, beobachtet sie. Doch die meist winzigen Tierchen können noch mehr. Auch gegen Vorratsschädlinge und Materialschädlinge gibt es Nützlinge als passende Gegenspieler. Matthias Schöller hat sich mit seiner Berliner Firma Biologische Beratung auf die Zucht und den Versand von Nützlingen spezialisiert. Ausschnitt aus seinem Sortiment.
Wir haben die Lagererzwespe Lariophagus gegen den Kornkäfer. Dann haben wir die Florfliegen gegen die Blattläuse und andere saugende Insekten. Wir haben Nematoden gegen Trauermücken, gegen Dickmaulrüssler, eine Schlupfwespe, die speziell gegen den Getreidekapuziner wirksam ist, eine Art, die jetzt im Zusammenhang mit dem Klimawandel sich ausbreitet in Deutschland.
Insgesamt 12 verschiedene Nützlingsarten bietet er an, für private wie für gewerbliche Kunden. Dazu gehören lebensmittelverarbeitende Firmen, Museen, Landwirte und immer öfter auch Kammerjäger. Zu den Vorteilen von Nützlingen gehöre, dass man sie auch in manchen Situationen einsetzen könne, in denen chemische Alternativen nicht in Frage kämen, so der studierte Biologe, etwa im Lebensmittellager.
Also bei den vorratsschädlichen Motten wie der Derbstmotte können Trichogramma-Schlupfwespen ein Insektizid sehr gut ersetzen, weil es eine prophylaktische Maßnahme ist. Also die werden eingesetzt in erster Linie bei verpackten Produkten und verhindern praktisch den Befall.
Für Nützlinge brauche man im Gegensatz zu vielen Insektiziden auch keine Gerätschaften zur Ausbringung. Das mache ihren Einsatz mitunter sogar kostengünstiger als chemische Alternativen. Annette Herz vom Julius-Kühn-Institut sieht beim Preis und in puncto Effektivität bei Nützlingen im Freiland aber eher Schwächen im Vergleich mit chemischen Alternativen.
Es ist ja bei den meisten Nützlingen so, dass da nicht genau die hohen Wirkungsgrade erzielt werden. Und Nützlinge sind in der Regel schon teurer als Pflanzenschutzmittel wegen der aufwendigen Produktion.
Auch hätten hochspezialisierte Nützlinge ein kleineres Einsatzspektrum als viele Chemikalien. Matthias Schöller sieht Nützlinge auf jeden Fall bei nachhaltigen Anwendungsmöglichkeiten im Vorteil, etwa dauerhaft im Kleiderschrank oder im Museum.
Bei der sogenannten inokulativen Methode bringe ich eine geringere Anzahl Nützlinge ein und setze darauf, dass die Nachkommen der Nützlinge die Schädlingspopulation langfristig im Griff halten. Zum Beispiel die Kleidermotte. Da gibt es die Kleidermotten-Schlupfwespe, die Larven parasitiert und die kann sich ansiedeln vor Ort und dann sogar über Jahre aktiv sein.
Allerdings gilt es beim Einsatz von Nützlingen auch ein paar Besonderheiten zu berücksichtigen. So kann man Nützlinge nicht lagern. Sie müssen stets frisch als Larven oder schon erwachsene Insekten zum Einsatz gebracht werden. Bei manchen Schädlingen muss man die Nützlinge in Intervallen zum Einsatz bringen, damit alle relevanten Stadien der Schädlinge erwischt werden. Und auf dem Transportweg zum Einsatzort müssen bestimmte Zeiten und Temperaturen eingehalten werden, damit die Nützlinge auch fit und lebend dort ankommen. Nur wenn es einen Befall mit mehreren Schädlingen gleichzeitig gäbe oder wenn das befallene Material besondere Lagerbedingungen habe, komme ein Nützlingseinsatz eventuell nicht in Frage, so Schöller. Aber das müsste man im Einzelfall beurteilen. Das Risiko, dass die Nützlinge selbst zur Plage werden, bestehe nicht, versichert Matthias Schöller und untermauert das mit zwei Beispielen.
Bei der Zwergwespe Trichogramma ist es so, die erwachsenen Schlupfwespen leben sowieso nur eine Woche und sterben dann natürlicherweise ab. Und bei Mehlmottenschlupfwespen, die Raupen parasitieren, die können sich eben nur an Raupen vermehren. Das bedeutet, wenn keine Mottenraupen mehr da sind, entwickeln sich auch keine Schlupfwespen mehr.
Allerdings sollte man zur Schädlingsbekämpfung nur einheimische Arten von Nützlingen einsetzen, rät der Biologe. Und er verweist auf den Fall vom asiatischen Marienkäfer. Der frisst zwar wie intendiert auch hier bei uns Blattläuse, aber eben auch noch andere erwünschte Arten. Diese Beschränkung auf hiesige Nützlinge empfiehlt Annette Herz vom Julius-Kühn-Institut so nicht.
Es ist eigentlich auch das einzige Beispiel. Diese negativen Effekte auf andere Arten sind auch nicht so stark wie ursprünglich oder in den ersten Jahren befürchtet. Generell ist es aber so, dass die Freilassung einer nicht heimischen Art im Prinzip eine Genehmigung erfordert.
Abgesehen davon ist sie für offene Grenzen, denn längst nicht für alle hiesigen Schädlinge habe man hier derzeit auch die passenden Nützlinge zum Kontern.
Wie Sie Nützlinge statt Insektizide auch im Haushalt einsetzen, Daniela Siebert berichtete. Die Energiepreise steigen immer weiter. Dass die Regierung deshalb ein drittes Entlastungspaket auflegt, ist unstrittig. Wann es kommt, wie es aussieht, jedoch unklar. Heute schon im Haushalt zu sparen, ist auf jeden Fall ein gutes Rezept, um besser durch die nächsten Monate zu kommen. Und wie dies ohne Aufwand möglich ist und was die Vorschläge in Euro und Cent bringen, hat Kai Rüßberg recherchiert.
Wer effektiv Energie im Haushalt sparen will, sollte zunächst einmal die größten Energieverschwender ins Auge fassen. Und es lohnt sich, meint Tanja Leutz von der Initiative CO2 Online.
Ob ich Mieterin bin oder Hauseigentümer, ich habe große Potenziale, Energie zu sparen. Wir unterscheiden dort immer in die Bereiche Heizen, Strom und Warmwasser. Und die Potenziale sind da und es gibt Maßnahmen, wo ich gar nichts investieren muss, weil ich einfach mein Verhalten verändere. Und es gibt Maßnahmen, wo ich etwas investieren muss. Und es gibt natürlich auch Maßnahmen, wo ich auch recht viel investieren muss, aber dementsprechend große Effekte habe.
Gerhild Löhr, Beraterin der Verbraucherzentrale NRW, weiß aus ihrer Praxis, wo die größten Effekte zu erzielen sind.
Wenn man von einem erheblichen Kostenfaktor spricht, ist das immer das warme Wasser in einem Haushalt. Hat der Haushalt einen Durchlauferhitzer, also müssen Sie mit Strom Ihr warmes Wasser erwärmen, dann ist wirklich der Tipp, auch von unserer Bundesregierung, etwas kürzer zu duschen oder eben einen Sparduschkopf einzusetzen, wirklich sehr sinnvoll.
Schon das Wasser beim Einseifen abstellen bringt einen deutlichen Spareffekt. Die Reduzierung von 8 Minuten warmem Wasser aus dem Duschkopf auf 5 Minuten kann ein Drittel der Energie einsparen. Noch günstiger wird es, wenn ein Reduzierstück oder ein Sparduschkopf für ca. 20 Euro aus dem Baumarkt eingebaut wird.
Wir reden von 4 Personen, die 5-mal die Woche duschen. Sie duschen 8 Minuten lang, haben noch keinen Sparduschkopf, also würden dann 11 Liter pro Minute durchrauschen lassen. Und dort haben wir dann einen Kostenfaktor von über 1.000 Euro. Reduziere ich meine Duschzeit auf 5 Minuten, kaufe mir einen Sparduschkopf, der nur noch 6 Liter Durchlauf hat, dann kann ich 875 Euro sparen pro Jahr, nur allein, dass ich 3 Minuten kürzer dusche.
Ohne jede Investition gelingen Einsparungen bei allen Geräten, die warmes Wasser verbrauchen, wenn man konsequent die Energiespartaste nutzt, so Löhr.
Wenn ich beim Waschen Strom sparen möchte, dann eine geringe Temperatur wählen. Also verzichten Sie ab und zu auf 60 Grad, waschen Sie dann 30 Grad oder auf jeden Fall immer das Eco-Programm nutzen. Das gleiche bei der Spülmaschine. Dann haben wir ausgerechnet, bei 4 Personen, wenn ich eben hier bewusster mit niedrigen Temperaturen wasche und spüle, kann ich über 30 Euro im Jahr einsparen.
Wer zumindest ein halbes Jahr auf den elektrischen Wäschetrockner verzichtet und die Wäsche überwiegend im Garten oder auf dem Flügeltrockner aufhängt, spart weitere 30 Euro. Die gleiche Summe spart, wer auf Standby-Funktionen verzichtet und öfter den Stecker zieht. Jeweils gerechnet nach aktuellen Stromkosten, auch am Herd.
Wenn man beim Kochen und Backen ein bisschen energiebewusster sich verhält, kann man im Jahr 20 Euro einsparen. Das tue ich, indem ich den Deckel auf dem Topf auf jeden Fall beim Kochen nutze, Wasser immer nur im Wasserkocher heiß mache und eben nicht auf der Platte, den Backofen nicht vorheizen, die Umluftfunktion nutzen.
In der kalten Jahreszeit kommen noch größere Sparmöglichkeiten hinzu. Wer stoßlüftet und nicht die Fenster auf Kipp stellt, spart viel Geld, betont Tanja Leutz von CO2 Online.
Mietsituation sind die Big Points, vor allen Dingen natürlich im Heizen auch zu holen. Dort habe ich die Möglichkeit, ohne dass ich etwas investieren muss, mal mein Lüftverhalten zu kontrollieren. Im Schnitt kann das 80 Euro im Jahr ausmachen. Jetzt mit den steigenden Energiekosten bin ich da sogar bei 160 Euro.
Hauseigentümer sollten die Verteilung des Heizwassers mit einem hydraulischen Abgleich justieren, die Pumpe austauschen und neue Ventile montieren. Maßnahmen, die nur wenig kosten, aber eine Menge Energie sparen.
Da sprechen wir schon über Summen, wo man auch sagen kann, da könnte ein Atomkraftwerk mit ersetzt werden. Das ist nicht so ein bisschen, sondern da ist richtig viel Potenzial.
Als positiver Nebeneffekt, weniger Energie verbrauchen heißt nicht nur Geld einsparen, sondern auch CO2. Wichtig auch für den Klimaschutz.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn Kleider und Bettwäsche regelmäßig gewaschen werden, dann verbraucht das durchschnittlich 4% des Gesamtstromverbrauchs eines Haushalts. Das klingt wenig, je nach Haushaltsgröße steckt hier jedoch einiges an Sparpotenzial drin. Das beziffern Fachleute des Forums Waschen schon für einen Zwei-Personen-Haushalt auf 280 Euro pro Jahr. Der Verbrauchertipp von Annette Ebersberg.
Waschmaschinen laufen mit Hilfe von elektrischem Strom. Und den brauchen sie vor allem zum Aufheizen des Wassers. Auf 30, 40, 60 oder 95 Grad. Je höher die Temperatur, desto mehr Strom wird verbraucht, so das Umweltbundesamt. Aber sauber waschen kann man auch mit niedrigeren Temperaturen. Bernd Glassel von der Nachhaltigkeitsinitiative Forum Waschen in Frankfurt am Main.
95 Grad braucht man gar nicht. Die Superbleichwirkung ist auch schon bei weißer Wäsche bei 60 Grad mit einem bleichmittelhaltigen Waschmittel gegeben. Und viele Flecken gehen aber auch schon bei 40 Grad sehr gut raus. Und wenn es nur darum geht, die Wäsche wieder weiß zu bekommen, dann langen auch die 30 Grad.
Die Hersteller bieten bereits die entsprechenden Waschmittel an. Bleichmittel im Waschpulver basieren auf Sauerstoff. Sie sind für Ina Rüdenauer vom Öko-Institut in Freiburg ökologisch unbedenklich und
die Waschmittel heutzutage, die sind ja auf einen sehr breiten Temperaturbereich ausgelegt, also 20 bis 95 Grad. Die können deswegen auch bei niedrigen Temperaturen sehr gut waschen, weil moderne Waschmittel Enzyme enthalten, die gerade bei niedrigen Temperaturen funktionieren. Also wenn man da sehr hohe Temperaturen nutzen würde, dann würden die Enzyme gar nicht mehr funktionieren.
Waschen mit 30 oder 40 Grad bedeutet nicht, dass man mehr Waschmittel verwenden muss, betont Bernd Glassel vom Forum Waschen.
Auf alle Fälle sollte man die Waschmittel so dosieren, wie das auf der Verpackung angegeben ist. Und die Dosierung richtet sich immer nach 4,5 Kilogramm trockener Wäsche. Und man sollte das auch anpassen, das steht aber auch auf der Verpackung drauf. Ganz wichtig ist, dass man den Verschmutzungsgrad der Wäsche berücksichtigt und die Wasserhärte sollte man auch kennen.
Finden sich einzelne Flecken auf der Hose oder dem T-Shirt, ist auch das kein Grund, mit energieintensiven 60 Grad zu waschen, Ina Rüdenauer.
Meist reicht dann aber für eine Fleckvorbehandlung dann auch ganz normale Hausmittel, also Gallseife für proteinhaltige Flecken oder Spülmittel, wenn es so fettigere Sachen sind.
Bei 30 oder 40 Grad lässt sich auch Unterwäsche hygienisch sauber waschen. Nur wenn Familienmitglieder erkrankt sind oder zur Reinigung der Maschine ein- bis zweimal im Monat, empfehlen auch die Experten den Waschgang mit einem Bleichmittel bei 60 Grad. Mit 30 oder 40 Grad sauber waschen kann man mit neuen und alten Maschinen. Moderne Waschmaschinen verfügen aber über ein Eco-Waschprogramm, bei dem die Waschleistung bei Niedrigtemperatur durch die Abstimmung verschiedener Faktoren optimiert worden ist. Bernd Glassel.
Es ist die Mechanik. Es ist das Waschmittel, es ist die Temperatur und es ist der Faktor Zeit.
Um bei 30 Grad genauso gut zu waschen wie früher bei 60 Grad, hat man die Waschdauer bei modernen Maschinen verlängert. Wie viel man bei niedrigen Waschtemperaturen sparen kann, hat das Öko-Institut belegt.
Wir haben mal eine Studie gemacht und haben das ausgerechnet. Wenn man bei allen Waschgängen immer eine Temperatur niedriger auswählt, dass man dann rund 50 Kilowattstunden pro Jahr einsparen kann. Das sind nur 37-40% des Stromverbrauchs durchs Wäschewaschen.
Hochgerechnet auf den Gesamtstromverbrauch aller privaten Haushalte in Deutschland könnte, so die Studie weiter, mit der Absenkung der Waschtemperaturen so viel Strom eingespart werden, wie die Einwohner einer Stadt wie Düsseldorf durchschnittlich verbrauchen. Das schont den Geldbeutel, aber auch die Umwelt.
Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg auch nachher zu finden auf deutschlandfunk.de und in der DLF Audiothek. Wer Geld für das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung ausgeben will und wer lieber spart, erfahren Sie ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.